Deutschlandfunk Kultur heute.
Weihnachten ist die Zeit für Chorgesänge und Weihnachtsoratorien in Kirchen und Konzertsälen oder für Ballette wie der Nussknacker. Dieses Jahr ist alles still. Wie so oft in den vergangenen Monaten. Schon im März wurden die Bayreuther Festspiele abgesagt, wie im Lauf des Jahres dann viele weitere Opernpremieren und Konzerte. Und dennoch fand erstaunlich vieles auch statt. Ich will nun gemeinsam mit meinem Kollegen, Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, auf dieses Musikjahr zurückblicken. Herr Fuchs, bleiben wir doch mal bei Bayreuth, zumindest in der Nähe, bei dem anderen Großfestival, das immer fast gleichzeitig stattfindet, die Salzburger Festspiele, die zwar kleiner als sonst, aber immerhin dann doch tatsächlich stattgefunden haben. Wie konnte das eigentlich gelingen, wenn doch so vieles abgesagt wurde?
Naja, das konnte gelingen und ist gelungen durch ein ausgeklügeltes, aufwendiges Sicherheits- und Hygienekonzept. Maskenpflicht selbstverständlich beim Rein- und Rausgehen. Da war man noch an dem Punkt, dass man das während der Aufführung gar nicht machen musste. Es ist in dem Sinne natürlich erstaunlich. Also einige haben zwar die Maske aufbehalten, andere aber nicht. Das war freiwillig und trotzdem gibt es keine nachweisliche Ansteckung. Über diesen langen Festspielsommer hinweg, das waren immerhin 4 Wochen mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, natürlich jetzt nicht mit vollbesetzten Häusern, aber doch so, dass man sich durchaus etwas näher kam auf den Zuschauerrängen. Und dieses Experiment, das eben sehr geglückt ist, vor allen Dingen durch eine Così fan tutte Inszenierung durch Christoph Loy und dirigiert von Johanna Malwitz, aber auch vielen Aspekten im Konzert- und Schauspielprogramm, die sehr geglückt waren, fand ich. Ja, da war eigentlich davon auszugehen, dass Salzburg gleichsam ausstrahlt auf den Kulturherbst und auch in unsere Breiten hineinwirkt, sodass wir natürlich auch Veranstaltungen ganz normal besuchen können. Wir wissen alle, es kam dann relativ schnell dann doch anders und Salzburg war leider war zwar ein Vorbild, aber dieses Vorbild wurde irgendwie nicht so an oder ernst genommen.
Es war ja tatsächlich ein besonderes Jahr auch für Sie als Kritiker. Sie haben deutlich mehr Premieren im Stream gesehen als live vor Ort, am Ort. Wie gut würden Sie sagen, wenn Sie zurückblicken, funktioniert Oper und Konzert im Netz?
Es war natürlich wirklich spannend, mal zu sehen, wie reagieren jetzt auch große Institutionen, große Operntanker, Festivals auf das Internet und auf diesen Verbreitungsweg, der ja dann über Monate der einzige war und im Moment auch ist. Ich fand eigentlich die innovativeren Projekte tatsächlich im Bereich von Festivals, also die Wittener Tage für Neue Kammermusik zum Beispiel, haben 2/3 ihres Programms im Netz präsentiert. Auf ganz eigenwillige Art und Weise ist das Programm zustande gekommen, zum Beispiel indem die Musikerinnen und Musiker an verschiedenen Orten waren, gar nicht zusammen proben konnten und das praktisch nur über Zoom gemacht haben. Und dann wurden auch die einzelnen Stimmen aufgezeichnet und neu gemischt in Köln dann oder im Sendegebiet des WDR an den verschiedenen Orten, wo das aufgezeichnet wurde. Einiges wurde per Videoergänzung dann präsentiert, sodass man also die Konzerte auch in diesem speziellen Format sehen konnte, tatsächlich am eigenen Rechner. Das war durchaus innovativ. Bei anderen Institutionen, gerade Opernhäusern, fand ich schon erstaunlich, dass da relativ wenig Innovation war. Also einfach nur ältere Produktionen ins Netz zu stellen, ist zwar schön, weil man das mal sieht dann und auch die Zeit hat, was gab es mal, sich anzuschauen, aber eben viel mehr als Archiv gab es in den meisten Fällen nicht. Vielleicht ganz interessant noch der Punkt des Theater an der Wien. Das war in dem Sinne recht witzig. Die haben aufgehört mit einem Fidelio inszeniert von Christoph Walz. Da gab es nur noch einen Mitschnitt aus den Endproben. Und die erste Produktion, die dann auch wieder im neuen Lockdown gestreamt wurde, war dann ein Figaro vom Kabarettisten Alfred Dorfer, der immerhin komplett geprobt werden durfte. Also da sieht man das ganze Spektrum und in der Zeit ist tatsächlich live dann nicht mehr irgendetwas gelaufen.
Also Sie würden sagen, die Experimentierfreudigkeit hat sich dann doch zumindest im Bereich Oper in Grenzen gehalten?
Mhm. Ja, also wie gesagt, es sind vor allem kleinere Institutionen, die da überzeugt haben. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit, aus Australien ein paar Kammeropern zu erleben. Das ist die Einmaligkeit in diesem Jahr, denke ich, dann schon gewesen und ist es bis heute, dass wir also wirklich in andere Regionen, in andere Kulturen auch hineinlugen können. Die kommen zu uns. Alles Produktionen, wie im Fall dieser australischen neuen Musikstücke, die wir sonst gar nicht wahrgenommen hätten, also nicht mal von der Ferne als Bericht hier, und die werden auch nie gestreamt worden, und so gab es die ein oder andere Produktion, auch vom Holland Festival etwa, da spielte auch Black Lives Matter eine Rolle, weil da eigentlich der Choreograf Bill T. Jones in Amsterdam einiges veranstalten sollte, und da hat man etliche Produktionen ins Netz verlagert, als zum Teil Live-Performances auch aus den USA, sehr politisch, auch viel mit neuer Musik. Das fand ich also einen spannenden Beitrag.
Die Musiker mussten sich ja auch überlegen, wie sie an ihr Publikum kommen. Der Pianist Igor Levit spielte Hauskonzerte und streamte die dann auch im Netz, wo er ohnehin ja sehr präsent ist und sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus engagiert. Und genau diese Präsenz wurde ihm dann von einem Kritiker der Süddeutschen Zeitung ja doch in sehr unsachlicher Weise vorgeworfen. Was sagt das denn über die Rolle des Musikers und über die Rolle der Musikkritik?
Also es hat sich ja an Igor Levit eine Debatte durchaus auch entfacht in diesem Jahr, nämlich wie weit ein Musiker, eine Musikerin politisch sein soll, und das äußert, also jetzt nicht als Position irgendwie mal in der Diskussion, sondern indem man eben wirklich in Konzerten Ansprachen ans Publikum hält, wie das Igor Levit eigentlich immer wieder tut. Das kann man so und so sehen. Also ich kann in gewisser Weise verstehen, dass auch durch diese Twitter-Aktivitäten von Levit und durch diese mediale fast ein bisschen Überpräsenz natürlich der ein oder andere sagt, ist mir ein bisschen zu viel. Warum spielt er nicht einfach nur Klavier? Auf der anderen Seite haben Sie schon gesagt, wogegen er sich richtet und wofür er sich engagiert. Und soll er das jetzt wirklich sein lassen? Das finde ich auch nicht. Also ich glaube, es ist letztendlich eine Geschmacksfrage, ebenso wie der Text und wie die Debatte in der Süddeutschen. Das war sehr unglücklich, wegen einiger Formulierungen vor allen Dingen. Der Kollege, der dort diesen Text geschrieben hat, der hat eben sehr auf dieses Twitter- und Medienphänomen Levit abgehoben und ihn da auch künstlerisch sehr angegriffen. Das hätte man durchaus etwas ausgewogener einfach machen können und auch vielleicht dann doch mal diskutieren können, ob jetzt zum Beethoven ja Igor Levit der einzige Künstler ist, der relevant ist, weil man sah den wirklich in eigentlich beinahe jeder Sendung und auch bei allen großen Festivals schien es in diesem Jahr ausschließlich Levit zu geben, der halt die Beethoven-Sonaten spielt. Das ist aber kein Problem sozusagen von Herrn Levit, sondern das wäre eher ein gewisser Vorwurf an die Veranstalter, die da für ein bisschen mehr Abwechslung und vielleicht auch Diversität sorgen sollten.
Wenn wir schon gerade bei Beethoven sind, der hat ja dieses Jahr sagen wir mal, viel weniger stattgefunden, als es eigentlich geplant war. Anlässlich seines 250. Geburtstages sollte er doch recht groß gefeiert werden. Ist das nun bedauerlich oder kann man auf vieles, was da geplant war, auch gut verzichten? Also sowas wie Beethoven zu Ende komponiert von künstlicher Intelligenz zum Beispiel?
Das ist uns ja erstmal erspart geblieben, die 10. In der KI-Version, aber ich bin ganz sicher, die kommt. Die kommt auch deswegen, weil das Beethoven-Jahr ist ja verlängert worden, wie so manches ins nächste Jahr hinein.
Ja, von dem wir natürlich noch nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht.
Das wissen wir nicht, aber ich vermute mal, dass die künstliche oder hoffentlich dann auch ein bisschen künstlerische Intelligenz da doch dran arbeitet. Vielleicht kommt ja was ganz Nettes bei raus, weiß man ja auch nicht. Es ist aber, denke ich, eher ein Gag. Aber zurück zum eigentlichen Programm. Ich fand sehr viel, was da auf den Spielplänen stand, sehr, sehr konventionell. Bekanntlicherweise gibt es ja nur eine Oper, nämlich Fidelio, und dann bleibt eben relativ wenig anderes. Ich fand es eher spannend, was dann doch realisiert wurde, rund um Beethoven oder sagen wir mal Themen aufnehmen. Da ging es einerseits um Egmont, da ist ja nur ein bisschen Musik dazu, zu dem Schauspiel von Beethoven überliefert, aber da hat Christian Joost für das Theater an der Wien eine Oper geschrieben, die ich recht gut fand, und auch Minona, um eine vielleicht existiert habende Tochter von Beethoven in Regensburg, eine Uraufführung von Jüri Reinwehre, waren so Beiträge. Also wenn man ein bisschen herumgefahren ist und ein bisschen sich umgeschaut hat, gab es eben doch einiges rund um den Kosmos Beethoven.
2020 war ja auch das Jahr der Kulturinstitutionen auf dem Prüfstand. Und wenn wir da jetzt mal in die Musikbranche gucken, wie divers sind die Orchester und Institutionen, wie geschlechtergerecht und wie hierarchisch?
Also ich glaube, da hat sich einiges getan, und zwar in der öffentlichen Diskussion. Da sind wir schon an einem Punkt, wenn jetzt irgendwie ein reines Herrenorchester, wie es die Wiener Philharmoniker früher etwa waren, wenn die jetzt das so weitermachen würden und zum Beispiel Dirigentinnen am Pult verweigern, Stichwort Joanna Malwitz, sie hat eben die Wiener Philharmoniker jetzt dirigiert bei der COSI im Sommer in Salzburg, dann gäbe es sofort einen Shitstorm. Also ich glaube, wir sind relativ weit. Und wie Johanna Malwitz auch immer gerne im Interview sagt, es geht eigentlich wirklich nicht darum, welches Geschlecht dort dirigiert, und sie möchte darauf gar nicht mehr angesprochen werden. Hm. Das kann ich nachvollziehen. Ich denke mal, dass wir in ein, zwei Jahren da einen deutlichen Schritt weiter sind.
Ja, und Florian Fuchs über das Musikjahr 2020, in dem, wir haben es gerade gehört, immerhin mehr Frauen als früher am Dirigentenpult standen. Zum Beispiel eben besagte Johanna Malwitz bei den Salzburger Festspielen. Am 31.12. wird Johanna Malwitz in Kultur heute ganz persönlich auf ihr Jahr 2020 zurückblicken.